Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino.
Willkommen im Klartext, am Aschur-Talk jede Woche fast eine Stunde lang mit einem interessanten Gast. Heute Mann, der seit Jahrzehnten den Schweizer Film maßgeblich prägt, als Produzent von enorm erfolgreichen Filmen. Er ist aber auch in der Welt von der Oper und vom Theater bestens vernetzt und daheim als Regisseur, als Inszenierer. Er ist ein Macher, ein Mann mit einem interessanten Leben aus einer interessanten Familie. Willkommen, Peter Reichenbach.
Ja. Herzlichen Dank, dass ihr da sein darf.
Ist schön, seid ihr da. Die Sendung heisst Klartext. Und meine erste Frage an alle Gäste ist eigentlich immer die gleiche. Wo findet ihr, müsst man mehr Klartext reden?
Ja, sicher in der heutigen Politik, respektive in der Ethik, in der Moral. Also, ich meine, was heute da abgeht, da muss man einfach mal Klartext reden. Und da fehlen eben Leute wie ein Karl Barth, der einfach sagt, wenn man entschieden Ja sagt, muss man noch entschieden Nein sagen. Mm. Und das fehlt ganz klar. Leute, wo man duckt sich, und ich meine, wenn man sieht, wie gewisse Leute anderen in einem gewissen Körperteil kriechen, dann ist es wirklich, müsste man Klartext reden.
Mm-hmm. Habt ihr das Gefühl, das wird nicht gemacht? Wird zu wenig gemacht?
Mhm. Nein, da redet man ums Zeug herum. Man sagt, ja, das ist Meinungsfreiheit. Aber Meinungsfreiheit kann nicht sein, dass man jede Lüge kann einfach verbreiten und Kabis erzählen. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun.
Ich werde mich kurz vorstellen. Ihr seid 1954 in Zürich auf die Welt gekommen. Ihr habt die Schulen und die Matur auch in Zürich gemacht. Dann seid ihr recht schnell schon in eure Welt hinein. Ihr habt als Assistent an diversen Opern gearbeitet. Theater Paris, Frankfurt, Köln. Nachher auch im Film, unter anderem bei eurem Onkel, beim François Reichenbach in Paris. Über ihn werden wir sicher auch noch reden in dieser Sendung. Also eure ganze Karriere, kann man sagen, hat 1977 angefangen und dauert an bis heute. Ihr habt sehr viele Filme produziert. Der Verdingbub, Grounding, Nachtzug nach Lissabon, Der Schellenursli, Mein Name ist Eugen, Platzspitzbaby, dann Die Wilder-Staffel und ganz aktuell Hallo Betty, der Film über die Geschichte hinter dem Namen Betty Bossi. Ihr seid Drehbuchautor, ihr seid auch künstlerischer Direktor vom Filmmusikfestival Cinemusik in Gstaad. Ihr habt dort auch Konzerte organisiert, zum Beispiel mit Liza Minnelli oder dem Quincy Jones. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein. Ja, also es gibt... Ich weiss nicht, ob jetzt das Wichtigste in meinem Leben ist. Es gibt sicher andere Sachen, aber die sind vielleicht auch nicht unbedingt für die Öffentlichkeit. Aber
ich frage jetzt gleich, was ist das Wichtigste in eurem Leben?
Ja, das Wichtigste in meinem Leben sind Freundschaften und Familie.
Gut.
Also ohne das hätte ich auch das gar nie machen können. Also ich bin jetzt seit 35 Jahren verheiratet und wenn meine Frau Meier das nicht alles mitteilt hätte, hätte ich das gar nicht zum Teil können machen.
Hat sie noch den Rücken frei gehabt?
Ja, und sie hat einfach akzeptiert, dass ich manchmal so in einer eigenen Welt lebe auch. Und das ist sicher nicht so einfach gewesen am Anfang. Aber wir haben das. Und ich habe auch noch gerade einen Sohn sozusagen im Fertigmenü mitbekommen. und das ist ein Riesenglück.
Ja, so einen, wie sagt man dem modern, ihr seid jetzt der Bonusvater von ihm. Und er ist euer Bonussohn, oder?
Ja, also das haben wir das Glück gehabt, einfach, dass wir uns, also ich habe ihn mit 16 sozusagen übernommen und wir das Glück gehabt, dass wir uns vom ersten Tag an gut verstanden haben. Ich bin jetzt nicht der Vater gewesen, ich bin mehr so ein bisschen, ja, der, wie soll ich sagen, der ältere Onkel, Brüder gewesen. Und wir haben uns einfach super verstanden und jetzt arbeiten wir zusammen, er ist... unser Geschäftsführer wie C-Films und Herstellungsleiter. Und das finde ich ganz, das ist natürlich großartig.
Sehr schön. Ein bisschen Family Affair, wenn man so will.
Ja. Mhm. Und die zweite ist dann eben, was Freundschaft ist. Das ist Anne Walser, jetzt auch meine Geschäftspartner ist, vor 26 Jahren in den C-Films sozusagen am Telefon angefangen hat. Und seit 26 Jahren, kann ich sagen, haben wir einfach eine tolle Zusammenarbeit. Und das ist vielleicht genauso wichtig wie gewisse einfach Erfolg. Weil Erfolg manchmal auch Glück und Zufall sind.
Ja. Momentan kann man sagen, hat der Erfolg mit dem aktuellsten Film, den ihr auch in den verschiedenen Kinos in der Schweiz, um den auch vorzustellen, als Produzent, Hallo Betty, wo das Leben von der, das Schaffen auch von der Emmy Creola, also von der Gründerin oder von der Erfinderin von der Betty Bossi, zeigt. ich habe den Film gesehen, da bekommt man sehr viel mit von dem Zeitgeist, der dann geherrscht hat, der Emmy Creola in dieser Werbeagentur hat gewirkt. Wie biografisch akkurat ist es das, was er erzählt, die Geschichte von der Betty Bossi oder eben von der Emmy Creola?
Also die Geschichte von der Familie ist sehr nah an der Biografie, also wirklich. Also der Ernst hat einen Steinbruch gehabt, der nicht so gut gelaufen ist, und er war auch nicht glücklich gewesen.
Dort, wo der Mann hat geschafft.
Genau, ja. Mhm. Sie hat 3 Kinder gehabt, der älteste Sohn, 2 Töchter, der Peter, der ältere Sohn, ist später auch Chef von der Europäischen Umfahrtbehörde wurde. Mhm. Also das ist sehr, sehr nahe an der wahren Geschichte gewesen. Und auch das, wie der Name, wie das die Idee entstanden ist. Natürlich haben wir dann müssen ein bisschen sozusagen alles ein bisschen kondensieren. Das heisst, es hat länger gedauert, bis es wirklich der grosse Erfolg geworden ist. Aber das ist natürlich dem Film. Und es hat auch Figuren, die wir aus verschiedenen Figuren zusammengesetzt haben.
Mhm.
Aber grundsätzlich ist es wirklich ziemlich akkurat.
Es ist ja so, wenn wir den Film sehen, oder, dann sehen wir das Endprodukt. Aber das fängt ja alles schon viel, viel früher an. Ich habe gehört, sagen in einem Interview, so Projekte gehen zwischen 5 und 6 Jahren. Also von der Idee über das Drehbuch bis es dann Filmpremiere feiert. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das da bei diesem Film gewesen, bei Hallo Betty?
Also Hallo Betty ist entstanden in einem Brainstorming, wo wir intern in unserer Firma gemacht haben. Ich mache das öfters so mit den Mitarbeitern, mal zum Mittagessen, über irgendein Thema diskutieren. Mhm. Und dann haben wir mal das Thema diskutiert, was braucht es eigentlich, damit ein Schweizer Film noch einen Erfolg im Kino hat. Dann haben wir es so ein bisschen angeschaut und unsere Filme angeschaut. Challenge, Nachtzug nach Lissabon, Zwingli, Stiller, wo jetzt auch übrigens im Kino läuft. Ja. Und dann haben wir eins gemerkt, ja, es braucht ein Titel, ein Name, wo sofort die Leute wissen, um was es geht. Mhm. Oh ja, aha, ja, das interessiert mich. Und dann haben wir so darüber diskutiert und gesagt, ja, es wird immer schwieriger, so Sachen zu finden. Und dann sagt ein Mitarbeiter von mir, das Einzige, wo man in den Sinn kommt, ist Betty Bossi. Das finde ich genial, ja, super. Dann haben wir gerade angerufen, aus der Sitzung raus bei Betty Bossi, und dann habe ich mir vorgestellt und gesagt, was haben Sie verhalten von der Idee, einmal einen Spielfilm über Betty Bossi zu machen. Lustigerweise haben wir Migros zur gleichen Zeit den Vorschlag gemacht, einen Film über den Tutti zu machen und seine Frau.
Mhm.
Und die haben gesagt, das interessiert kein Mensch, wir machen etwas für unser Jubiläum.
Genau, sie haben einen Werbefilm gemacht.
Genau, und ich glaube, heute wären sie froh, sie hätten einen Film über den Tutti gemacht.
Mhm. Kann man ja noch.
Ja, klar kann man noch. Aber dann dauert es wieder 5 Jahre. Und das ist dann, und dann haben wir über 2 Jahre wirklich an diesem Drehbuch, Recherche, alles gemacht. Da haben wir die Tochter eben von der Emmy Creola kennengelernt, die Inés Diacon. Und sie hat uns dann sehr viele Informationen gegeben, Briefe gezeigt, so. Und so hat sich dann die Geschichte langsam herauskristallisiert. Und etwa nach 2 Jahren haben wir gesagt, so, jetzt haben wir Geschichte.
Ja.
Und dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert, das ganze Teil zu finanzieren. Das spielt in den 50er Jahren, ist teuer. Also, man hat über 4000 Requisiten, muss man sich vorstellen. Allein das Ausstattungsdepartement sind 38 Leute gewesen.
Mhm.
Wenn man das sieht, wie wir einen Konsum aus dieser Zeit nachgebaut haben, eine Werbeagentur nachgebaut haben. Also, das ist wichtig gewesen. Man hat gesagt, man könnte den Film nur machen, wenn man könnte wirklich die Zeit, die 50er Jahre zum Leben erwecken.
Ja, Seid ihr selber als Kind mit Betty Bossi Berührung gekommen? Hat das bei euch daheim eine Rolle gespielt?
Ja, klar, also Betty Bossi habe ich gekannt, also das haben alle gekannt aus meiner Generation. Also meine Mutter ist auch eines Tages irgendwie mit dem Römertopf von Betty Bossi anmarschiert. Mailänderli haben wir von Betty Bossi. Und das ist gang und gäbe gewesen. Ich meine, man muss sich vorstellen, wo ich aufgewachsen bin in den 50er Jahren, hat es in Zürich noch keine einzige Pizzeria gegeben. Spaghetti haben wir, die heutigen Spaghetti aus dem Hartweizengrieß, haben wir nicht gekannt. Das sind so relativ dicke Nudeln gewesen.
Eiernudeln,
ja, so spaghettiartig. Und dann der erste, der so ist Mövenpick gewesen, zum Beispiel ein Tartar, habe ich mich erinnert, das erste Mal, als ich in meinem Leben Tartar gegessen habe, war in Mövenpick am Paradeplatz, das war eines von den ersten gewesen. Da ist Betty Bossi gekommen und hat plötzlich so die Türen aufgemacht.
Also eigentlich auch ein bisschen demokratisiert, so etwas Aussergewöhnliches zu essen, oder?
Ja, ich glaube, sie hat etwas verstanden. Sie ist ja selber eben Mutter von 3 Kindern gewesen. Das kommt in unserem Film sehr deutlich, dass sie gesagt hat, wie kann ich sozusagen der Hausfrau oder der Mutter das Leben erleichtern? Wie kann man gut kochen, ohne dass es unkompliziert und 4 Stunden dauert? Also ich habe auch noch ein Füllschuh-Kochbuch von meiner Mutter, das sie hatte als wahrscheinlich noch ihre Schule. Das ist, ich liebe das, aber es ist unkompliziert. Man muss Füße hinterher blättern und suchen und Soßen suchen. Und das hat sie, und wo wirklich gesagt hat, man muss auch für Männer, auch Männer sollen kochen, und für Männer muss man es halt machen wie Bauanleitungen. Und wenn wir mal schauen, Betty Bossi-Konzept oder sind eben wie Bauanleitungen geschrieben.
Und sie hat die sogenannte Gelinggarantie, hat sie
erfunden. Gelingsicher,
Geling, ja. Genau. Das ist sehr lustig. Ja, ihr habt eure Familie, eure Kindheit angesprochen. Ihr seid aufgewachsen in Zürich in einem sehr kulturbewussten, glaube ich, kann man sagen, Elternhaus. Euer Vater war zwar Jurist gewesen, aber eben auch Komponist. Beide Eltern waren der Kunst sehr zugetan. Sie hatten ein offenes Haus mit sehr vielen Leuten, die dann zumal eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, die ein- und ausgegangen sind. Wie muss ich mir das vorstellen, der Peter Reichenbach als Kind in diesem Haus?
Also Peter Reichenbach als Kind könnte sich vorstellen, dass ich manchmal so als Vierjähriger im Pyjama und im Morgenröckchen aufgekommen bin und den Erwachsenen den Papageno vorgesungen habe.
Wow.
Das habe ich grossartig gefunden. Also ich habe das geliebt und ich habe es immer interessiert. Also ich sage immer, meine Mutter hat die Randständigen heimgebracht aus der Kunst und mein Vater die Stars.
Mhm.
Also sobald meine Mutter gehört hat, irgendein junger Sänger oder Sängerin oder Pianistin oder so, wo irgendwie in einem ungeheizten Zimmer gelebt hat, am nächsten Tag ist sie bei uns daheim gewesen. Und dann ist es nicht etwa eine Woche oder so, sondern meistens etwa ein Jahr oder zwei. Wir haben eine riesige Wohnung gehabt, eine 10-Zimmer-Wohnung und, wie man das früher hatte, so 2 angestellte Zimmer. Und dort haben dann immer irgendwelche junge Künstlerinnen oder Künstler gewohnt. Und das war natürlich grossartig gewesen. Also,
auch materiell sorglos, kann man sagen. Ihr seid in einem gut situierten Haus aufgewachsen.
Ich bin in einem gut situierten Haus aufgewachsen, im Sinn von, ja, man heisst Reichenbach, aus St. Gallen. Aber wo dann mein Vater gestorben ist, bin ich dann schon auf die Welt gekommen, dass eben nicht so viel rum war, wie ich gemeint habe.
Mhm.
Ich zum Beispiel, ich habe nie in meinem Leben jemals ein Haus oder eine Wohnung oder irgendetwas besessen. Das hat mich auch nie interessiert.
Ja.
Mhm. Und mein Vater lustigerweise eben auch nicht.
Ja. Er ist so ein bisschen, wie soll man sagen, fast ein bisschen gespalten gewesen. Er wäre eigentlich sehr gerne einfach, hat auf Kunst gesetzt, oder? Komponist gewesen. Gleichzeitig hat er, glaube ich, vom Vater auch die Weisung gehabt, du musst zuerst etwas studieren und ist dann Jurist geworden.
Ja, also er ist in St. Gallen aufgewachsen.
Muss ich noch sagen, Reichenbach ist eine Textilindustrie, also ist Mitglied von dieser
besetzten Reichenbach Company. Genau. Die haben Stickereien gehabt und Büros in St. Gallen und in Paris, London und New York.
Mhm.
Lustigerweise habe ich übrigens Geschichte von Reichenbach Company in einem Antiquariat in New York gefunden.
Wow.
Ich bin vorbeigelaufen, schaue hin und denke, ich traue meine Augen nicht. The Story of Reichenbach and Company. Und dann dort dann gekauft. Und er hat sehr gut Klavier gespielt und einer der bedeutendsten Pianisten seiner Zeit, Arthur Schnabel, hat mal ein Konzert in St. Gallen gegeben und ist anschliessend zum Nachtessen offenbar bei meinen Großeltern gewesen und mein Vater hat ihm vorgespielt. Und Schnabel hat gesagt, der Junge ist begabt, wenn er Matur mache und fertig sei, dann könnte er zu ihm nach Berlin Klavier studieren. Und das hat er dann gemacht, Klavier und Komposition. Aber mein Großvater hat gesagt, du musst nicht etwas anständig studieren.
Mhm.
Und das ist dann doch Glückfall gewesen, dann 1933, wo die Nazis gekommen sind, also wir sind jüdischen Ursprungs, obwohl meine Großeltern irgendwann mal konvertiert haben, sind protestantisch gewesen. Aber mein Vater hat 1933 gewusst, keine Chance, und ist dann auf Paris und hat dann eben sein Studium auch fertig gemacht. war noch kurz in London und hat dann ein kleines Büro aufgemacht. Und was sind seine ersten Klienten? Das sind alles irgendwelche Emigranten gewesen, aus Berlin. Unter anderem ein Dramaturg vom Reinhard, Kurt Reiss, nicht zu verwechseln mit Kurt Reiss, dem Journalist, sondern Kurt Reiss. Und der hat mitgebracht die deutsche Rechte von Brecht, die damals in Deutschland schon verboten gewesen sind.
Mhm.
Und mein Vater hat den Claudel in Paris irgendwie kennengelernt und hat die deutsche Rechte von Claudel gehabt, dann zusammen einen Verlag aufgemacht, Reiss Verlag, der später dann auch Dürrenmatt unter anderem rausgebracht hat. Und meine Eltern haben so etwas wie einen Salon geführt. Also sind permanent irgendwelche Künstler, oder, aber nicht nur Künstler, eben auch Leute aus Wirtschaft. Wie mein Vater hat immer gesagt, um Himmels Willen, ein Abend nur mit Künstlern stinkt langweilig, das sind ja eh alles Egomane. aber ein Abend mit Bankiers ist genauso langweilig, man muss sie mischen.
Mhm.
Und so ist das immer so eine gemischte Gesellschaft bei uns.
Ist eigentlich heute noch ein Erfolgsrezept, oder? Wenn man diese Welten aufeinander brauen.
Ja, ja, es war grossartig gewesen. Und das ist wirklich. Und die haben immer so ein offenes Haus gehabt. Und wirklich viel, also auch wenn immer eine Premiere war, sind vorher, nachher, also ich würde sagen, pro Monat haben meine Eltern sicher 3 bis 4 Nachtessen. Und einfach also, da sind 10, 12 Personen rumgesessen und der Dürrenmatt hat hauptsächlich den Weinkeller leer getrunken. und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Also ich habe das immer wahnsinnig spannend gefunden.
Mhm.
Zum Teil. Und da, etwas war eben interessant. Ich habe gemerkt, das sind auf der anderen Seite ganz normale Menschen. Und gewisse Leute sind, habe ich gefunden, sind stinklangweilig.
Ich glaube, der Ephraim Kishon hat er langweilig gefunden, oder?
Ja, der ist langweilig. Und das ist so, meine Mutter hat ihn auch ertappt, wie er die Brötchen eingesammelt hat, vom Tisch noch, die nicht gegessen waren.
Ja.
Oder der Heinz Rühmann, das ist, der Film, denkt man, oh, das ist doch, der ist sprüht von Witz und so, eher depressiv und langweilig. Und andere haben dann nur so gesprüht, natürlich von Energie. Und das ist grossartig gewesen.
Wir kommen schon zum ersten Lied. Peter Reichenbach, ich sage ja auch meinen Gästen, sie sollen 3 Lieder mitnehmen. Das erste ist Supercalifragilisticexpialidocious, Expialidocious, aus dem Film Mary Poppins. Warum?
Ja, also erstens mal ist das einer der ersten Filme gewesen, wo ich einfach geliebt habe. Und dann habe ich sogar das Taschengeld aufgewendet, damit meine Schwester mich begleitet ins Kino und habe sie eingeladen. Das ist also schon viel Geld gewesen damals. Und lustigerweise, und natürlich bin ich in Julie Andrews verliebt gewesen. Also so eine Nanny hätte ich mir auch gewünscht, eine grossartige. Und wo ich dann eines Tages in den 90er Jahren angefragt wurde, bin aus Gstaad, ich sag mal auf Gstaad gekommen, sie hatten die Idee für ein Musikfilmfestival, Filmmusikfestival, und das ist die Idee gewesen von Julie Andrews.
Wo dann zumal, glaube ich, so in der Schweiz hat gelebt, oder?
Sie hat ein Chalet in Gstaad, also sie ist dort. Und das war dann lustig gewesen, wo ich sie dann das erste Mal getroffen habe, wobei offenbar sie mal bei uns daheim gewesen, aber da habe ich mich nicht daran erinnern, das hat mein Vater mir dann später erzählt. Aber dort und ich ihr gesagt haben, you know, Julie, you were the first woman I was really in love. Und ihre lakonische Antwort ist nur gewesen, Peter, you were not the only one.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word that saved me aching nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Underline.
He traveled all around the world and everywhere he went.
went. He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off me out to tea.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
But that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
Das ist der Klartext heute mit dem Filmproduzent Peter Reichenbach. Peter Reichenbach, wir haben vorhin kurz schon über eure Kindheit geredet. Ist es überhaupt möglich gewesen, wenn man in so einem Haushalt gross wird, dass er etwas anders werden würde als eben ein Kulturschaffender? Ich habe fast das Gefühl, das war fast schon vorgespurig mit all den Leuten, die ja im Leben ein und aus sind.
Nein, das ist natürlich nicht so. Also mein Bruder ist Anwalt geworden und meine Schwester ist auch nicht in der Kunst gewesen. Für mich ist das eigentlich schon sehr früh. Ich bin als 10-Jähriger auf der Bühne gestanden.
Im Opernhaus?
Im Opernhaus. Als Harry im Albert Herring, als kleine, das darf mir gar nicht mehr heute sagen, Mohr im Rosenkavalier. Aber das ist jetzt halt nun einmal, der bringt halt das Rösli. Und das ist für mich immer, also ich habe es geliebt in der Oper, ich konnte sein. Mein Götti war damals auch der Direktor vom damals Stadttheater, heutigen Opernhaus, der Hermann Juch. Und also ich bin allerdings als Kind auch ziemlich schwer krank geworden, das ist eine rheumatische Erkrankung. Ich war lange im Spital und hatte super Ärzte gehabt und habe noch heute lustigerweise gern den Geschmack von Spitälern.
Ui, da seid ihr aber selber einer von den Ärzten.
Nein, ich habe gar kein traumatisches Erlebnis gehabt. Also für mich wäre die alternative Medizin gewesen.
Okay.
Allerdings hat mich dann das Medizinstudium schon eigentlich mehr ein bisschen abgeschreckt. Und dann habe ich einfach die Schule. Ich habe mich einfach angefangen langweilen. Also ich habe die Schule stinklangweilig gefunden und wollte eigentlich aufhören. Und dann hat mein Vater geschickt die Intrigen gespannt, in dem gewisse Regisseure gekommen sind, also der Imo Moschkowitz, der Jean-Pierre Ponel. Und dann, du willst ins Theater, in die Oper. Wenn du Abitur gemacht hast, kannst du zu mir als Assistent kommen. Das habe ich nicht gewusst, dass mein Vater ihnen das Leid geklagt hat, dass ich die Schule nicht fertig machen will. Und dann habe ich natürlich die Matur gemacht und effektiv 3 Tage nach meiner Matur, also am Gründonnerstag ist fertig, so 4 Tage, am Ostermäntig bin ich auf München und am Dienstag und ich durfte als irgendwie 3. Regieassistent bei Mimo Moschkowitz am Gärtnerplatz in München
grossartig.
Arbeiten.
Also dann seid ihr ja 18, 19?
Nein. Ich bin fast ein Jahr im Spital gewesen. Also ich habe gut 1,5 Ehrenrunden eingelegt in der Schule dadurch und bin schon 20 gewesen.
Ja, aber noch ein junger Mann. Ja, auf Paris seid ihr auch zu eurem Onkel, zum François Reichenbach.
Ja, das war dann auch eine Bedingung von meinem Vater gewesen. Also er ist ein recht cleverer Mensch gewesen. Er hat, als ich dann eben die Schule fertig gemacht habe, gesagt, ich muss ihm schreiben, was ich jetzt von meinen Eltern erwarte. Also ich glaube, ich habe noch nie so lange an einem Brief geschrieben und ich weiß nicht, wie viele Entwürfe gemacht. Und das ist dann am Schluss dann so, was ich erwarte. Unter anderem, dass meine Eltern mich 2 Jahre finanzieren. 3 oder 3 Jahre, das weiß ich nicht mehr, 2 oder 3 Jahre. Später hat er mir dann gesagt, ja, wenn du 5 Jahre geschrieben hättest, hätte ich es auch 5 Jahre gemacht. Und dann hat er mir aber gesagt, ja, unter der Bedingung, dass ich mindestens die Hälfte der Zeit in einem nicht germanischen Land verbringe. Was soll das? Sagt er, du kannst nicht in dem Theater, in der Oper, im Film arbeiten, wenn du nur immer Deutsch denkst.
Ja.
Und damals, ich meine, eine Filmschule oder so, das ist dann wirklich einfach zu teuer gewesen, also das ist nicht drin gelegen. Und dann bin ich auf Paris zu meinem Onkel. Der war Dokumentarfilmer, hat im 71 einen Oscar gewonnen.
Für einen Doc-Film über den Pianist Arthur Rubinstein.
Und das war super, weil er ist ein völliger Chaot gsi und hat dann einfach einmal irgendwie zuerst einen Schnitt umgeschickt und dann irgendwann hat er einmal die Kamera in die Hand und gesagt, so, jetzt muss ich das machen, da soll ich das filmen oder so. Keine Ahnung gehabt, aber man hat sich dann einfach müssen durchkämpfen und das war grossartig. Ja.
Dir hat sehr lange Karriere im Film. Ihr seid Filmproduzent heute vor allem. Jetzt, viele Leute wissen sicher, was ein Filmregisseur macht oder eine Regisseurin oder ein Drehbuchschreiber. Aber ein Produzent, ich glaube, viele Leute können sich gar nicht darunter vorstellen, was ist ein Produzent?
Der zahlt einfach alle Rechnungen.
Das klingt jetzt sehr profan. Ich glaube, er hat noch ein paar andere Aufgaben.
Ja, also der Produzent ist echt der Unternehmer.
Ja.
Also ich habe zuerst für damals Condor-Film produziert und dann im 99 C-Films gegründet. Und wir entwickeln Projekte, also wir suchen Projekte, entwickeln die, finanzieren die. Und der Regisseur ist sozusagen der künstlerische
Umsetzer vom
Umsetzer. Aber ist ein Angestellter, also am Schluss, wenn man so will, das letzte Wort kann ich immer haben. Also, es gibt nichts, was nicht irgendwo über meinen Schreibtisch geht. Aber natürlich, wenn man mit Regisseuren zusammenarbeitet, die man gut kennt, dann vertraut man einander. Also, das ist nicht so. Aber es ist eine Gesamtunternehmung. Also, ich vergleiche das manchmal so mit einem Bauunternehmer, der sagt, also, wir kaufen ein Grundstück, das ist eigentlich wie das Thema oder ein Roman wie Nachtzug nach Lissabon oder Stiller von Max Frisch. Und dann suchen wir einen Architekt, das ist der Drehbuchautor. Und der schreibt auch die Drehbuchautorin oder mehrere, die schreiben dann das Drehbuch. Und dann muss man es finanzieren. Und dann machen wir Finanzierung, Struktur, Auswertungsplanung und so. Und dann ein Regisseur setzt dann eigentlich das ganze künstlerisch um mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Und wenn ihr seht, ui, das geht in eine falsche Richtung, was da gemacht wird, was macht ihr als Produzent?
Ja, dann diskutiert man das. Und das muss man sehr, ich sage immer, das muss man am Anfang, muss man wirklich viel Diskussionen miteinander führen, um wirklich herauszufinden, meinen wir das Gleiche.
Ja.
Und das ist ganz wichtig. Und da darf man sich nicht davor scheuen. Und wenn man merkt, nein, man meint nicht das Gleiche, dann geht's nicht.
Ja.
Also, in dem Moment, wo man sich anfängt, auseinanderdividiert, das ist ganz, ganz problematisch. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich nie das Problem gehabt. Also, wir haben entweder sehr frühzeitig hat man sich getrennt, aber in der Realisation ist dann wirklich schwierig. Was dann kann sein, es ist sozusagen im Schnitt, es gibt den Begriff der Final Cut, also wer hat am Schluss Sagen über den definitiven geschnittenen Film? Und den behalten wir immer bei uns.
Ja, dann gibt es noch den Director's Cut, oder?
Ja, der Director's Cut, zuerst macht der Director's Cut, dann schauen wir das an, wenn wir merken, hey, das stimmt nicht. Und das ist natürlich dann oft auch in Zusammenarbeit mit zum Beispiel dem Verleih, wo der Film dann ins Kino bringt, wenn man merkt, oh, der Film ist zu lang oder da hängt er durch oder weiss was. Da hat es schon ab und zu mal Diskussionen gegeben und ja, und wenn man sich dort nicht einigen kann, am Schluss hätten wir dort sozusagen den Stich entscheiden.
Ich habe eine Frage. Ich gehe sehr gerne ins Kino, schon lange. Ich bin schon als Kind gerne ins Kino gegangen. Und mir ist einfach aufgefallen, früher waren sehr lange Filme eher die Ausnahme gewesen. Inzwischen, so seit 10 Jahren, habe ich aber das Gefühl, es gibt fast keine Filme, die in 1,5 Stunden eine gute Geschichte erzählen. Die gehen meistens 2 oder sogar 3 oder sogar 3,5 Stunden. Warum ist das so? Ist es nicht sogar schwieriger, eine gute Geschichte in 1,5 Stunden zu erzählen, als in 3?
Also, ich kann es auf einen kurzen Nenner bringen. Ich habe noch nie einen zu kurzen Film gesehen. Aber 99 von 100 Filmen sind zu lang. Für mich auch. Also ich verstehe es nicht. Es ist auch eine Diskussion, die ich oft mit Regisseurinnen und Regisseuren habe und auch mit Autorinnen und Autoren. Ich sage, hey, hört doch auf. Ja, aber das gibt noch diese Farbe oder diese Farbe. Ja, aber man muss versuchen, eine Spannung aufzubauen und die Spannung, wenn einmal sozusagen der emotionale Höhepunkt überschritten ist, dann muss man, dann kann man nicht noch weiss was machen. Also es ist eine gewisse Monomanie und es gibt wirklich wenige Filme, die heben die Länge. Und ich finde es zum Teil furchtbar. Also, aber das ist mein persönlicher Geschmack auch.
Ich habe ganz am Anfang gesagt, ihr habt ganz viele erfolgreiche Filme produziert. Welches ist euer Lieblingsbaby von all diesen Filmen? Gibt es das?
Also das ist eigentlich so, wie wenn ich jetzt würde Vater oder Mutter fragen, welches ist dein Lieblingskind? Und es stehen alle Kinder vor ihm.
Es lässt niemand zu. Nur wir zwei.
Es gibt in dem Sinne, jeder Film hat einen eigenen Aspekt, den ich sehr liebe. Also jetzt Hallo Betty finde ich einfach einen wunderbaren Film, auch mit dem Humor und der Zeit. Schellenhosli, ach, grossartig, wie wir das haben können machen. Nachtzug nach Lissabon ist eine von den schönsten Filmarbeiten gewesen mit dem Billy August, mit Jeremy Irons, Christopher Lee und so. Das ist wirklich tolle Zusammenarbeit gewesen. Vielleicht der wichtigste Film, aber auf einen ganz bestimmten Aspekt, nämlich auch einen politischen Aspekt, der viel bewirkt hat, ist schon der Verdingbuch.
Ja.
Das ist auch, und was mich dort ganz besonders freut, niemand hat diesen Film wollen. Also ich habe eigentlich nur Ablehnung zuerst bekommen. Und nur mit viel Tricksereien und Erpressungen und so hat es dann immer gesagt, ja komm, sonst gibt es noch keinen Mais, macht er wieder mal Terror. Habe ich den Film eigentlich durchgebracht. Niemand hat daran geglaubt, dass es ein Erfolg ist. Nicht einmal die Verleiher haben ihn wollen. Dann habe ich den...
Das war halt ein Tabuthema, oder?
Ja, nein, aber sie haben gesagt, ja, das interessiert, das hat sich veraltet, das ist, Uli, der Knecht, oder weiss was. Und ich habe gesagt, nein. Und dann habe ich den Ralf Dietrich von der Ascotelli per Zufall auf der Straße getroffen. Der hat gesagt, du machst ja bei uns nie im Film. Und ich habe gesagt, ja, hat sich jetzt nie gegeben. Aber du, ich habe ein Drehbuch, liest das einmal. Und dann hat er mir sofort zurückgerufen nach zwei Tagen. Ich habe mir nur Tränen, ich habe nur geheult, als ich das Buch gelesen habe, wie viel brauchst du?
Wow.
Dann haben wir den Film können machen. Mm. Und das ist für mich, und der Film hat nachher sehr viel bewirkt.
Auch politisch, oder?
Politisch hat das die Dynamik in Gang gesetzt für die ehemaligen Verdingkinder, der runde Tisch und so. Und von daher ist das schon für mich ein Film, der ganz in einer speziellen Art und Weise einmalig und für mich ist.
Wir kommen schon zum zweiten Lied. Peter Reichenbach, der Coiffeur von Mani Matter. Warum?
Ja, der Quaff, also metaphysische Gruseln von ihm. Mani Matter ist für mich einfach einer von den grossartigsten, zeitlosesten Poeten, Musikpoeten, die wir in der Schweiz haben. Immer noch haben, Gott sei Dank, durch eben die Aufnahmen. Und jetzt, wenn ich höre, denke ich, wow, es ist so viel und so wunderbar. Also, ob das jetzt Hemmingen ist oder das Lotti Schillet oder eben das metaphysische Gruseln beim Coiffeur.
Beim Coiffeur bin ich gesessen, vor dem Spiegel schaue rein. Und sehe der drinnen Spiegel, wo an Wand ist vis-à-vis. Und der drin wieder spiegelt sich der Spiegel da vor mir. Und in dem Spiegel wieder um der Spiegel hinten für. Und so ging weiter, es ist gsi wie ein langer Korridor. In dem mein Kopf gewiss hundertfach von hinten und von vor. Ist aufgeregt gsi eher Kolonne, zinderst ist der Kopf. Ich habe ihn nicht mehr gekannt, so klein war wie ein Guffenknopf. Mein Kopf, der hat sich dort der Weite, stellt euch das vor. Verloren ihr Unendlichkeit vom langen Korridor. Ich habe mich selber hinten gesehen, verschwinden, habe das gesehen. Am heiter hellen Vormittag und wie wenn nichts wäre geschehen. Vor Klopf habe ich mein Maul aufgesperrt, da sie im Korridor. Gerade 100 Müller mit aufgegangen wie ein Männerchor. Ein Männerchor aus mir allein, ein keibig spässiges Gefühl. Ein metaphysisches Gruseln hat mich gepackt im Coiffeurgestühl. Ich hab die Serviette von mir gerissen, umgeschoren sofort. Das Coiffeurgeschäft verlassen mit ein paar entschuldigenden Worten. Und wenn ihr findet, ihr sollt ein bisschen mehr zum Coiffeur gehen, dann könnt ihr jetzt verstehen, warum ich da eine Hemmung habe.
Willkommen zurück im Klartext heute mit dem Filmproduzent, mit dem Peter Reichenbach. Peter Reichenbach, ihr seid ein grosser Kenner, ein grosser Experte für Filmmusik. Ihr habt eben auch das Filmmusikfestival in Gstaad, seid der künstlerische Leiter gewesen. Was macht gute Filmmusik aus?
Also das ist eigentlich sehr schwierig per se so zu beantworten. Also ich bin zweimal Präsident von der Jury für den Europäischen Filmmusikpreis gewesen. Man muss extrem viel Film müssen anschauen. Wenn man einen schlechten Film sieht, kann man auch die Filmmusik schlecht beurteilen. Aber es gibt natürlich Filme, die unglaublich geprägt worden sind von der Musik. Also ich rede Nino Rota und Fellini.
Ja.
Und das ist zum Beispiel typisch auch, oder es ist markant, dass ich finde, der Film, nachdem der Nino Rota gestorben ist, Fellini-Filme auch nicht mehr die gleichen gewesen, sind nicht mehr die gleichen irgendwie Qualität gehabt haben. Ennio Morricone ist also
hört
man, man weiß sofort Ennio Morricone ist einfach grossartig und es ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk und ich sehe Filmmusik schon eigentlich fast die Tradition von Puccini, Verdi und so, also es ist eigentlich sehr oft emotionale Kraftwerk dahinter.
Ja, und es ist oft so, dass man erst wegen der Musik dann von rennen zum Beispiel, oder?
Dass ja, es eben oder so es unterstützt es einfach, oder? Es ist einfach, oder es gibt an einem Film eine einmalige Erkennung, wo man sofort weiss, oh, und dann sieht man sofort auch Bilder.
Ja.
Und das ist schon, was grosse Musik ausmacht. Wir haben vorher über den Verdienwurf geredet, das ist zum Beispiel interessant. Wo wir den Verdienwurf gemacht haben, haben wir natürlich über Filmmusik geredet. Ich habe zuerst, ich habe sogar einmal mit dem Stefan Eicher darüber geredet. Er hat das auch gemacht. Und dann haben wir die Sache komponieren lassen, wo der Max auf dem Orgel spielt. Und dann haben wir den Rohschnitt gesehen, hat es noch keine Musik gehabt, nur die Orgelmusik. Und ich habe gedacht, oh, der Film darf keine Musik haben, der darf nur dann Musik haben, wenn der Max Örgeli spielt.
Mhm.
Und dann höchstens vielleicht beim Abspann noch. Und ich dachte, wie bringe ich jetzt das am Regisseur, an meinem Bruder bei? und am Abend läutet das Telefon, er ist am Telefon und sagt, Peter, du, haben wir das überlegt, was meinst du? Ich glaube, wir dürfen keine Musik haben in diesem Film. Und das ist wirklich, wenn man den Film heute anschaut, das fällt einem gar nicht auf, der hat keine Musik. Ausser wenn der Max wirklich Handorgel spielt. Also das ist eben auch Musik. Mhm. Musik ist nicht nur, Musik ist auch dann, wenn Pausen sind oder wenn es keine Musik hat.
Hat ja der Mozart gesagt, ja. Musik gehört auch Pause dazwischen dazu.
Absolut.
Mhm.
Und und es ist interessant, wie das eben funktioniert. Und es gibt nicht allzu viele Regisseure, und ich muss sagen, die wirklich Musik verstehen.
Ja. Also der Francis Ford Coppola ist sicher einer, oder? Wo
ja, klar, sein Vater, der Carmine Coppola, war ja schließlich Komponist gewesen.
Mhm.
Und das ist. Und bei seiner Musik habe ich sehr viel mit Komponisten zu tun, mit dem David Raxin, der noch für den Charlie Chaplin Musik hat, mit dem Toru Takemitsu, vielleicht bedeutendsten japanischen Komponist vom 20. Jahrhundert.
Was ich noch spannend finde, ich habe mir jetzt das überlegt, als ich mich vorbereitet für die Sendung oder Filmmusik, da habe ich gedacht, okay, was mache ich mich jetzt spontan erinnern? Also eben der Pate, dann, der Ennio Morricone, klar, dann aber auch der Henry Mancini zum Beispiel mit Breakfast at Tiffany's, Moon River, oder kommt mir immer in den Sinn, oder vom Winde verweht, die Streicher, das ist einfach, oder das ist wie Teil vom Gesamtkunstwerk, Musik, eigentlich Filmmusik.
Absolut. Also für mich ist auch, das sind dann Opern, das kriegt einfach unglaubliche Dimensionen. Also es ist wie ein Luftballon, der sich dann extrem füllt.
Mhm.
Und Musik ist natürlich was, natürlich sehr starke Emotionen kann erzeugen.
Ja.
Also das merken wir ja selber, also je nachdem, wenn Musik ist, wo man plötzlich Tränen in die Augen kommen. Und das ist natürlich bei Filmmusik ist das zum Teil extrem, ja.
Ich bin erst einen Film schauen, One Battle After Another, auch ein sehr langer Film, und dort hat es mich Ich habe mich wieder daran gewöhnt, aber es hat die ganze Zeit Musik gehabt. Aber wie so in einem Warenhaus oder in einer Hotellobby. Also es war wie nicht so definiert gewesen, warum das jetzt die Musik spielt. Gibt es da auch so Trends in den Filmen, dass man plötzlich sagt, jetzt tut man quasi den ganzen Film voll mit Musik? Oder?
Nein, also ich weiss nicht, wer die Musik gemacht hat, also eigentlich nicht. Aber ich finde es natürlich fatal, also ich verstehe eigentlich nicht, warum wir die permanente Musikberieselung haben. Und es ist noch erstaunlich, also, wie eben Musik verfälscht wird. Also ich habe das erlebt, als ich damals meine erste eigene Oper inszeniert, ist Nabucco in Luzern. Und, habe einen ziemlichen Skandal provoziert.
Warum?
Hat eine leere Bühne mehr oder weniger gehabt mit einem Brancusi-Kopf drauf und das ist für Luzern eine leere Bühne gewesen. Wer hat das Bühnenbild von, Nabucco gestohlen, ist eine Überschrift gewesen. Okay. Der Bischof hat gesagt, ich denke zum Atheismus aufrufen. sehr politisch gesehen. Also ich bin eben aus der Frankfurter Schule gekommen, Neuenfels, Flimm, Adorno. Also wir sind da ziemlich rabiat an die Sachen angegangen. Und dann haben wir so eine Publikumsdiskussion gehabt und dann ist zum Beispiel eine Stimme gewesen, weil mit dem Gefangenen kam, da hat es nur so braune Wände gehabt und die sind beschmiert gewesen, ja, zum Teil mit Hakenkreuz und so. Und dann hat er gesagt, also ein so schreckliches Bild bei einer so schönen Musik. Dann hat er gesagt, ja, aber Entschuldigung, es ist ein Gefangenenchor. Und das ist mir aufgegangen, jeder Pizzeria spielt da. Und die Leute haben das Gefühl, das ist eine schöne Musik. Das ist eine ganz traurige Musik, das ist ein Gefangenenchor. Und die permanente 0815 Berieselung führt zu einer völliger Bedeutungslosigkeit von der Musik.
Und ich hasse aber nicht das. Auch beim Visuellen so, dass wir wie total überfordert werden, weil die Welt so visuell ist, worden, auch mit dem Handy, wo man immer auf einen Bildschirm schaut, Instagram, Video, ja, 15-Sekunden-Clips und so. Merkt ihr das dort auch, dass sich wie das Visuelle auch hat verändert?
Ja, das Visuelle hat sich einfach verändert, dass eben Konzentrationsfähigkeit viel kleiner geworden ist. Es wird alles ein bisschen bedeutungsloser. Unter anderem auch die Sprache, also die Ungenauigkeit von der Sprache heute, das ist unglaublich. Mhm. Also, ein Beispiel, zumindest, wo ich kriege, wenn es heisst, das ist ein Star, dann ist das wirklich ein Top-Level von einer, sozusagen Kultur oder was, bedeutet sie eine Schauspielerin oder ein Schauspieler oder
also Marlene Dietrich oder, zum Beispiel, oder?
Ja, das sind Stars gewesen, oder Richard Strauss ist ein Star gewesen. Heute tritt jemand, trailert viermal irgendetwas am Fernsehen, bei Deutschland sucht den Superstar oder weiss was, dann heisst schon Star. Einer, der irgendwie mal zwei Filme gemacht hat, gilt schon fast als Star-Regisseur. Was soll das?
Mhm. Also, dass man wie alles auf eine Ebene aufhebt, wo fast ein bisschen hysterisch dann ist, dass alles immer
gerade so... Also, ich meine, wir haben ja jetzt einen sehr bedeutenden Politiker, der ja nur in Superlativen denkt. Also,
the biggest, the greatest.
So erfolgreich gewesen in der ganzen Geschichte. Also ist alles immer nur superlativ. Und genauso kommt es mir vor, es ist komplette Bedeutungslosigkeit.
Ein Superstar, kann man glaube ich sagen, der dir mit dir zu tun hatte, ist Liza Minnelli. Liza Minnelli, wirklich eine übergrosse Legende, sie lebt immer noch. Wie geht man mit so Leuten um?
Also mit ihr ist eigentlich auf der einen Seite völlig einfach gewesen. Also wir haben uns wunderbar verstanden. Und es war immer ein Nervenkrieg gewesen. Also das beste Beispiel war, wo sie zum Konzert, zweiten Konzert gekommen ist, habe ich in New York angerufen, dann hat sie gesagt, ja, sie hat gerade zu Hause verlassen. Dann sage ich, wie bitte? Der Flüger geht ja in einer halben Stunde. Also der Flüger ist dann schon mal weggegangen vom Dock und ist nochmal zurück, hat sie mitgenommen. Und wo sie dann angekommen ist, und ich gesagt habe, nein, so, why are you always making such a mess? You're really sometimes a pain in the ass. Hat sie mich ganz groß angeschaut und gesagt, Peter, I don't know why you say that. I always come when you call. Also, sie ist eigentlich ganz ein lieber Mensch, jemand, der sehr auch liebesbedürftig war, aber natürlich mit ihrer ganzen Vorgeschichte immer einen wahnsinnigen Rucksack mitgetragen hat.
Ja.
Also das ist schon... aber eben, das ist mir immer wieder aufgefallen bei eben so Leuten, wenn man sie an Persönlichkeit sieht, sind sie eigentlich einfach ganz normale Menschen. Und sie möchten geliebt werden und sie möchten eigentlich nicht... Sie möchten als Menschen behandelt werden.
Auch nicht überhöht werden.
Ja, am Schluss nicht. Natürlich haben sie so ein gewisses Ego und sie wollen natürlich... aber oft sind es Gottfried Schutz einfach nur die Agenten, die so ein Affentheater machen. Mhm. Also ich habe das gerade, ich kann mich erinnern mit Jeremy Irons, ein wunderbarer Mensch, aber mit dem Agent, das war eine Katastrophe gewesen. Und dann hat er gesagt, er will einen Chauffeur auf 24 Stunden. Müssen einen Chauffeur bereiten. Wo Jeremy dann in Bern, wo wir angefangen haben, hat gesagt, Jeremy, why do you need a chauffeur? So, what? Mm-hmm. I don't want a chauffeur. Das war der Agent, der so wichtig zu tun hat.
Ja, dann muss ja seine Daseinsberechtigung auch irgendwie beweisen. Oder?
Ja, ja.
Ihr seid sehr ein Umtreibiger. Was ist jetzt im Moment euer aktuelles Projekt? Oder was ist so die nähe Zukunft?
Ja gut, also im Moment bin ich immer noch sehr beschäftigt mit «Hallo Betty», wo ich einfach finde, das ist ein ganz toller Film, ein wunderbarer Film, und es ist eine Zeitgeschichte. Wir sind am Entwickeln von neuen Stoffen. Das ist noch ein bisschen früher, darüber zu reden.
Schade.
Es sind einige Sachen, wo wir jetzt am Abklären sind. Aber man muss schon sehen, es ist eine schwierige Zeit im Moment. Wir müssen ein bisschen schauen, was die Zukunft also, wenn die Halbierungsinitiative durchgeht, wäre das für den Schweizer Film eigentlich eine Katastrophe. Also,
man muss vielleicht dazu sagen, dass eben die SRG sehr viel den Schweizer Film unterstützt.
Ja, und auch nicht nur das Finanzielle, aber wo der Film nachher sichtbar wird, wo soll er dann sein? Und man hat jetzt können lesen, Netflix, wo eventuell Warner Brothers übernimmt. Also, es sind sehr viele Sachen im Umbruch, wo wir uns auch ein bisschen darauf einstellen.
Das Kino wird ja oft ein bisschen für tot erklärt.
Ach ja, also das kann ich mich... das Kino ist in der Krise, seit ich mich an das Kino erinnern kann. Die Musik ist in der Krise, seit ich mich an die Musik erinnern kann. Ich glaube, die Menschheit ist immer in der Krise gewesen. Also, also man muss auch immer... Es sind ja immer neue Chancen und es geht halt nicht immer gleich weiter, wie die letzten 20 Jahre gegangen ist. Man muss immer wieder sich überprüfen und muss neue Wege suchen und überlegen, hat das noch eine Berechtigung oder muss man etwas, ist das eigentlich gar nicht mehr zeitgemäss? Ja. Und dann muss man neue Wege finden.
Zum Abschluss, Peter Reichenbach, das dritte Lied vom Nino Rota, wo der auch schon hat darüber geredet, über ihn, also die Ouvertüre zum Film «The Godfather» von Francis Ford Coppola.
Ja, also Nino Rota ist einer der grossen Meister von der Filmmusik. Nicht nur Filmmusik, er hat auch tolle symphonische Werke komponiert. Aber Nino Rota, eben Godfather, und für mich ist Godfather sicher der Film, den ich am meisten gesehen habe. Immer wenn ich, x-mal, wenn ich irgendwann in einem Hotel war, zur Nacht noch den Fernseher angemacht habe, Godfather, bin ich hängen geblieben. Und ich muss einfach sagen, das ist ein Meisterwerk von der Dramaturgie, wie das gebaut ist, wie das erzählt ist, mit einer unglaublichen Besetzung. Also jede Figur stimmt bis ins letzte Detail. Also wirklich für mich, also eigentlich in dem Sinn, fast der perfekte Film.
Merci vielmals für das Gespräch, Peter Reichenbach.
Danke.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.